Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen zu unserer Hommage heute an den schwarzen Filmemacher Bill Gunn.
Er hat keine Lust auf Blaxploitation. Blut und Horror interessieren ihn nicht, sondern Psychologie und Verstrickungen und soziale Komplexität. Ich kann nur einen Dracula-Film drehen, wenn ich Vampirismus als Metapher sehe. Für Ausbeutung und Abhängigkeiten und die Heuchelei organisierter Religion.
Ja, tatsächlich. Bill Gunn, der Filmemacher, hatte nie Lust auf Horror und Blut, hat aber trotzdem den legendären Vampirfilm gedreht, Ganja and Hess. Und zwar auf so eigene Weise, dass der Film jetzt wieder 50 Jahre später in Deutschland erscheint und dass so Musiker wie Pretzel Göring hier ein ganzes Lied über diesen Film schreiben. Was diesen Film so besonders macht, warum Horror vielleicht von Regisseuren, die Horror gar nicht mögen, am besten ist, das besprechen wir hier in 10 Minuten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie umgehen mit Promis, die gerne mal Verschwörungserzählungen verbreiten? RTL 2 hat gerade versucht, den Schlagersänger Michael Wendler wieder ins TV-Programm zu holen. Der hat ja vor 2 Jahren, vielleicht erinnern Sie sich, die Corona-Pandemie geleugnet, hat die Corona-Maßnahmen unter anderem mit Maßnahmen der Nazis verglichen. Daraufhin hat Michael Wendler damals eigentlich alle TV-Verträge verloren, war weg vom TV-Fenster. Jetzt aber sollte er wieder zurück. Bei RTL 2 war ein Doku-Soap-Format mit ihm geplant. Das wurde gestern groß angekündigt und heute Mittag dann, nur einen Tag später, kommt die Meldung, RTL 2 zieht doch zurück. Die Soap mit Michael Wendler, die wird's nicht geben. Das wollen wir mal ein bisschen aufdröseln, zusammen mit Katharina Nockhuhn. Sie ist Publizistin und Bürgerrechtlerin, hat schon einige Bücher über Verschwörungserzählungen geschrieben. Frau Nockhuhn, wie würden Sie das denn beschreiben? Ist das die reinigende Wirkung des Skandals vielleicht, die da gerade wirkt? Oder was ist passiert in diesen 24 Stunden zwischen Ankündigung von Michael Wendler und dann doch wieder Rückzug?
Ja, also man muss sagen, dass das Format erstmal angekündigt wurde und das hat natürlich ja für ganz viel Schock und auch Entrüstung gesorgt, vor allem auch mit Menschen, die nähere Berührungspunkte haben mit der verschwörungsideologischen Szene, weil man muss ja sagen, da geht es ja nicht nur darum, dass irgendjemand irgendwo etwas postet, sondern das hat ja auch oft sehr reale Folgen für Menschen, ne? Also es fängt ja an mit Verschwörungsanhängern, die ja während der Pandemie Mitarbeitende bei Supermärkten drangsaliert haben wegen der Maskenpflicht, ne? Also bis hin zu Handgreiflichkeiten, dass Ärzte bedroht wurden, weil ihnen unterstellt wurde, in der Impfung wäre Gift, und eigentlich so ziemlich jeder, der sich öffentlich über das verschwörungsideologische Milieu in den letzten 3 Jahren geäußert hat, wurde massiv attackiert aus dieser Szene bis hin zu Morddrohungen. Und da hat es natürlich eine ganz fatale Wirkung, wenn jemand, der eben ja ein Teil dieser Szene ist, der auch Follower, die vorher ihm schon gefolgt sind auf sozialen Netzwerken, sozusagen auch in diese Szene reingebracht hat, höchstwahrscheinlich, wenn ihm jetzt eine sehr schnelle Absolution gegeben wird und noch nicht einmal eine angemessene Entschuldigung oder konkrete Distanzierung von Inhalten erfolgt ist. Und ich kann das verstehen, dass Menschen das wütend und auch fassungslos gemacht hat, weil ich diese Gefühle auch hatte.
Man kann sich daher natürlich fragen, ob RTL 2 sowas nicht auch hat kommen sehen, oder eben die Frage, also was gab es da jetzt an Reaktionen, die für RTL 2 so neu und überraschend waren, dass die tatsächlich jetzt entschieden haben, diese Soap doch nicht zu produzieren?
Ja, also ich kann natürlich nur darüber spekulieren, was da intern an Diskussionen gelaufen ist. Wir haben aber schon sehr schnell gesehen, dass beispielsweise es Ankündigungen gab, dass das Format nicht auf RTL Plus gestreamt wird. Da geht es wahrscheinlich auch um Geld. Und man muss sagen, dass auch Prominente sich da auch sehr stark geäußert haben und das kritisiert haben, dass RTL 2 dieses Format macht. Carmen Geiss, die ja auch Teil einer sehr bekannten und auch erfolgreichen Doku-Soap bei RTL 2 über die Geissens ist, die hat auf Instagram einen Post veröffentlicht. Zitat: Wir distanzieren uns aufs Schärfste von Corona-Leugnern und Menschen, die Deutschland als KZ bezeichnen. Also sie meint hier Michael Wendler wahrscheinlich. Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil, selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTL 2 aufhören. Und das ist natürlich auch schon eine ziemlich harte Ansage. Ich vermute mal, der Sender hat erkannt, dass hier ein massiver Image-Schaden droht. Es gab schon einzelne Nutzer auf Social Media, die gesagt haben, RTL 2 werde ich gar nicht mehr schauen, wenn dieses Format veröffentlicht wird.
Man kann sich ja fragen, ich weiß nicht, gibt vielleicht Leute, die sagen, Michael Wendler, ist der wirklich so wichtig? Vielleicht viele Leute, die uns jetzt zuhören, die den gar nicht so kennen. Ganz unseriöser Mann. Wie sehen Sie das? Also was für eine Rolle spielt so jemand, wenn es um Verschwörungserzählungen geht? Ist es angebracht, da so zu reagieren?
Ja, also Prominente spielen schon eine größere Rolle in der Szene, weil sie natürlich als so eine Art Aushängeschild gesehen werden. Und sie können es natürlich auch schaffen, Menschen in diese Milieus reinzuziehen, die da vorher noch nicht so viele Berührungspunkte haben. Man muss auch sagen, Michael Wendler hatte allein auf einem Telegram-Kanal fast 100.000 Follower. Das ist durchaus vergleichbar mit der Reichweite eines Nischensenders oder eines sehr großen Radiosenders. Das heißt, er hat da auch knallharte Inhalte verbreitet. Im Oktober 2020 hat er etwa Inhalte des rechten Verschwörungsideologen Heiko Schrang verbreitet, der halt auch wirklich, ich würde sagen, eine ziemlich gefährliche Person in diesem Milieu ist. Er hat gegen Masken gewettert, Impfungen und Corona-Maßnahmen verteufelt, ja, die Existenz der Pandemie kleingeredet und auch Verschwörungserzählungen vom sogenannten Great Reset verbreitet, die auch durchaus antisemitisch aufgeladen sind in manchen Ausprägungen. Im Januar 2021 sprach er davon, dass Deutschland ein KZ wäre und verglich damit die Corona-Maßnahmen auch mit der NS-Zeit. Man muss sagen, das ist einfach ein unseliger Vergleich. Also ich könnte die Liste noch sehr lang fortführen. Man muss hier sagen, der war hier nicht nur so ein bisschen am Rande, der war mittendrin in dieser Szene und hat auch sehr gefährliche Accounts über seine Präsenzen immer wieder verbreitet.
Ja, da fragt man sich tatsächlich, was für eine Rolle spielen da die Medien, die das ja scheinbar dann trotzdem attraktiv finden, so jemanden wieder ins Programm holen zu können. Wie sehen Sie die Rolle der Medien hier?
Ja, also ich würde wirklich sagen, RTL 2 hat sich mit der Aktion keinen Gefallen getan. Das ist einfach ein Image-Schaden, der bleiben wird, dass man im Hinterkopf hat, okay, das ist ein Sender, der hätte das wahrscheinlich durchgezogen, wenn dieser öffentliche Aufschrei nicht gekommen wäre. Mich hat auch verstört, dass man online auch verkündet hat, dass das halt ein Format privater Natur wäre und man wollte sozusagen Michael Wendlers problematische politische Ansichten, seine sehr radikalen auch Ansichten, verschwörungsideologischen Ansichten irgendwo trennen von ihm als Privatperson, wo man sagen muss, naja, also seinen Telegram-Account hat er ja auch privat betrieben. Und selbst wenn das eine Art Job gewesen wäre, muss man sagen, macht's das dadurch besser? Und da frage ich mich, was ist dann das nächste Format, was mit so einer Argumentation dann vielleicht als, ja, kann man mal machen, vermarktet wird? Da könnte man ja genauso sagen, naja, ein Holocaust-Leugner, der leugnet halt den Holocaust, aber der hat halt total Plan von Inneneinrichtung. Also es ist unproblematisch, den bei so einer Reality-TV-Sendung reinzumachen. Da wird ja auch niemand auf die Idee kommen. Und meine Wahrnehmung ist, dass einige auch nicht nur in den Medien, sondern in der Gesamtbevölkerung so ein bisschen glauben, so, naja, das ist nur virtuell, das ist ja nur Telegram. Und man muss sich einfach klar machen, dass viele derjenigen, die halt eben ja noch einen Schritt weiter gegangen sind und dann wirklich auch reale Gewalt ausgeübt haben im physischen Raum, dass die vorher eben online sich radikalisiert haben. Und da spielen große Accounts ja eben halt auch eine Rolle. Und von daher kann man das nicht trennen. Und man muss ja auch sagen, auch digitale Gewalt ist Gewalt. Ja, also wenn ich morgens aufstehe und direkt eine Morddrohung lese, ist mein Tag ja nicht entspannt. Ich bin auch eingeschränkt in meiner Freiheit dadurch, weil ich mich nicht sicher fühle. Und da würde ich mir mehr Bewusstsein wünschen.
Das sagt die Publizistin Katharina Nockhuhn zu diesem Versuch von RTL 2, Michael Wendler wieder zurück ins TV zu holen. Die Ankündigung kam gestern und heute dann die Meldung, dass dieses Michael Wendler-Format doch nicht stattfinden wird. Vielen Dank für das Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank für die Einladung.
Es gibt Filme, die sind zeitlos. Die wirken eigentlich nie alt. Die überraschen uns immer wieder und bringen uns immer wieder zum Staunen. So sagt es eine neue Filmreihe, die auch genauso heißt, nämlich Zeitlos. Da kommen alte Filme zusammen, die uns heute noch genauso bewegen und genauso was zu erzählen haben wie zu der Zeit, als sie veröffentlicht wurden. Und gerade ist ein weiterer Film in dieser Reihe erschienen. Ein Vampir- und Horrorfilm aus dem Jahr 1973. Und der kommt von einem schwarzen Regisseur, der sich eigentlich gar nicht für Horror und Blut interessiert hat, sondern für gesellschaftliche Fragen. Ganja and Hess heißt dieser Film von Bill Gunn. Und was diesen Film so zeitlos macht, das bespreche ich mit Stefan Holl. Das ist der Co-Chef von Rapid Eye Movies und Mitbegründer von eben dieser zeitlos Filmreihe. Hallo, Herr Holl.
Hallo, Herr Mayo. Hallo.
Vielleicht fassen Sie für uns mal zusammen, weil es ist gar nicht so leicht, diesen Film zusammenzufassen. Was ist das für einer und was macht diesen Ganja and Hess Film so besonders für Sie?
Was mich daran fasziniert oder uns ist, ist es ein Kunstwerk oder man könnte sagen Avantgarde, Dracula, Vampirfilm. Und das ist irgendwie eine Einhorn, eine Besonderheit, finden wir. Der Film sollte eigentlich, der Regisseur sollte eigentlich ein Remake des damals erfolgreichen Blackula machen, also ein Blaxploitation-Dracula-Film, der in dieser Zeit sehr, sehr erfolgreich im Kino lief. Und die Produzenten haben sich genau das gewünscht als sozusagen eine Fortsetzung. Und Bill Gunn, der Regisseur des Films, hat sich dem aber wirklich aufs Schönste widersetzt. Und das ist was wir lieben sozusagen. Also es ist im Grunde ein Genrefilm, aber der die Grenzen verschiebt und auch ganz andere sozusagen noch weitere Botschaften in sich trägt. Und das ist ganz toll zu sehen und zu entdecken und wirkt auch sehr, sehr frisch, erfrischend und für immer jung, wie das bei Vampiren ja auch so ist.
Genau. Ja, das ist spannend, weil das ist ja schon ein Vampirfilm. Also ich kann es ja ganz kurz so zusammenfassen, dass da ein Ethnologe, das ist quasi die Hauptfigur, der wird erstochen mit so einem ganz alten, spirituell aufgeladenen Dolch und dadurch wird er dann irgendwie unsterblich und will dann immer Blut trinken von Menschen, wie das bei Vampiren eben so ist. Aber Sie sagen schon, es ist natürlich ein sehr untypischer Vampirfilm, weil Bill Gunn sich ja eben gar nicht für Vampirfilme interessiert hat, sondern für soziale Fragen, psychologische Fragen, auch für Ausbeutung von Schwarzen. Wie taucht das denn in diesem Film auf?
Also es werden, glaube ich mal, Rollen hier auf den Kopf gestellt. Also die Hauptfigur des Films ist wie ein Graf von Monte Cristo, und der im Rolls-Royce durch die Gegend fährt. Und wir kennen ihn übrigens aus dem Film Night of the Living Dead, in dem er auch die Hauptrolle spielt. Also man erkennt es ganz deutlich als Vampirfilm, also mit auch der immerwährenden Sucht und Suche nach Blut und frischem Blut. Aber dahinter liegen Mythen, also es tauchen auch so mythologische Figuren aus der Vergangenheit auf, also die irgendwie eine schwarze Geschichte transportieren und nicht sozusagen jetzt herkömmlich aus dem Reich der Vampire nur stammen und so. Es sind Bilder und die Erzählung ist jetzt gar nicht so abgefahren oder so unerwartet, aber dass sozusagen die Metaphern oder die Bilder, die der Film findet, die sind überraschend und bringen uns woanders hin als gewöhnlich in Filmen.
Ja. Und nicht nur die Bilder, ich würde auch sagen, die Musik, die ist ja auch sehr besonders in diesem Film. Das ist ja fast wie so Mantren, die sehr eindrücklich klingen und die auch ziemlich viel erzählen. Also was diese Hauptfigur da eigentlich sucht, also dieses Blut, das wird auch in den Texten, in diesen Songs, die da zu hören sind, immer wieder aufgegriffen. Wir hören mal rein. Oh, the blood of the fang is a truthful fang. The blood of the fang is a truthful fang. Ja, da kriegt man so eine Vorstellung. Sam Raymond ist das, der da singt und diese Musik gemacht hat und der eben sagt, dass im Blut die Wahrheit steckt und dass diese Hauptfigur nach der Wahrheit süchtig geworden ist. Welche Rolle spielt diese Musik hier?
Tatsächlich ist die Bandbreite auch der Musik, die im Film vorkommt, also von Soul zu Gospel-Nummern oder zu diesem ja sozusagen bluesartigen Gesängen, Die ist großartig. Und der, ich glaube, der Komponist Sam Wayman ist leider total unbekannt auch geblieben. Soweit ich weiß, das ist sein einziges Werk, was er veröffentlicht hat oder was man von ihm kennt. Bekannt ist er als Bruder von Nina Simone, die ja glücklicherweise, die ja zur Welt rumgekommen ist. Mhm. Und die Musik steht aber durchaus auch für sich. Also ich finde, trägt aber im Film tatsächlich ganz deutlich und aufs Schönste zu der Atmosphäre des Films bei und zu den verschiedenen, wie soll man sagen, Layern, die man darin finden kann. Ja. Mhm.
Ja, das ist ja ein Film, der nicht unbedingt leicht zu rezipieren ist. Also ne, der ist vielschichtig, der ist sehr symbolisch, der ist assoziativ. Wie wurde der denn wahrgenommen, als der rauskam? Welche Bedeutung hatte der Film damals?
Das gibt eine leidvolle Herausbringungsgeschichte, die, glaube ich, für den Filmemacher Bill Gunn, der übrigens auch wie bei jedem guten Low-Budget-Film auch vor der Kamera vorkommt und mitspielt.
Derjenige, der den Hauptdarsteller ermorden darf.
Ja, genau. Und der Film wurde von den Produzenten heftig umgeschnitten und eben mit dem immer noch dem Versuch, den sozusagen ins Fahrwasser von Blackula hinein zu interpretieren und ist also in nur verstümmelter Form, stark gekürzt, seinerzeit ins Kino gekommen und war auch völlig erfolglos. Also es war sozusagen, ist auf viele, viele Jahre verschollen gewesen, wurde in einer einzelnen Kopie immer wieder mal vorgeführt, irgendwo in Amerika. Und daraufhin sind, glaube ich, Kuratoren des Museum of Modern Art dann auch darauf aufmerksam geworden. Und das Museum hat eben diesen Film in seiner originalen Fassung und soweit ich weiß auch die einzige bestehende Fassung, das wurde dann restauriert und also es ist noch nicht so lange, dass man ihn tatsächlich so bewundern kann, dass der Film in seiner Gänze sozusagen überhaupt existiert.
Mhm. Und jetzt haben Sie ihn in Ihre Zeitlos-Reihe gepackt und ich habe mich schon gefragt, inwiefern Sie finden, dass dieser Film wirklich zeitlos ist, weil ein bisschen scheint er ja schon auch ein Film seiner Zeit zu sein, oder? So wie ich den gesehen habe, also diese Musik, das Psychedelische, was da drin steckt, inwiefern ist der Film für Sie auch so heutig, so zeitlos?
Im Grunde genommen, die Idee zu der Reihe Zeitlos kam, haben wir sozusagen aufgegriffen aus einem sehr, sehr schönen Gedicht, was von Tilda Swinton stammt, das hat sie zum 100-jährigen Geburtstag des BFI geschrieben, das kann man ganz leicht im Internet finden. Der erste Satz darin sagt, there's no such thing as an old film. Und das heißt für mich oder für uns eigentlich eher, jeden Film, den man noch nicht gesehen hat und nicht kennt, ist eben auch kein alter Film. Also alleine schon mal aus dieser Perspektive betrachtet, ist es vielleicht lohnend sozusagen, sich auch Filmen, deren Datum vielleicht in der Vergangenheit liegt, aber sich ganz neu zu nähern. Und das finde ich ist bei dem Film, der kann überraschen, also wie Genre sozusagen vielleicht ein Vehikel sein kann, dafür aber etwas ganz originell oder Originäres zu schaffen. Ich glaube, es gibt auch wenig Vergleichbares, obwohl es so viele Vampirfilme gibt. Also uns hat der Film überrascht oder umgehauen durch seine Bildsprache und auch durch seine Musik. Das ist vielleicht auch eine Klammer zu den anderen Filmen der Reihe, weil das ist ja eine Reihe, die seit Anfang des Jahres jeden Monat sozusagen eine Neuveröffentlichung in einer Handvoll Kinos in ganz Deutschland zu bewundern ist. Und ich glaube, eine Klammer ist auch sicher die Musik, die eine besondere Rolle spielt in diesem Film. Aber ist auch hochgradig subjektiv, muss man auch sagen.
Ja, aber dass dieser Film was Besonderes ist und seinesgleichen sucht, das, glaube ich, würden viele Leute so unterstreichen. Ganja and Hess, so heißt dieser Film, ist jetzt neu wieder raus sozusagen, auch hier in Deutschland, durch diese Zeitlos-Filmreihe, die von der Filmproduktions- und Verleihfirma Rapid Eye Movies rausgebracht wird und die jetzt auch dazu geführt hat, dass dieser Film Ganja and Hess auch in den Kinos wieder zu sehen ist, hier in Deutschland. Ich habe gesprochen mit dem Co-Chef von Rapid Eye Movies, mit Stefan Holl hier in Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank dafür.
Danke auch. Danke sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat heute Miriam Rossius.
In Malaysia gelten künftig noch strengere Vorgaben für Shows ausländischer Künstlerinnen und Künstler. Sie dürfen am Vorabend muslimischer Feiertage und an den Feiertagen selbst keine Konzerte mehr geben. Grundsätzlich werden Männern Auftritte in Frauenkleidern und Crossdressing verboten. Frauen dürfen nichts tragen, was den Brustbereich weit freilegt oder zu hoch über dem Knie endet. Die neuen Regeln kommen vom Ministerium für Kommunikation Produktion und Digitales, wie malaysische Medien berichten. Sie treten wahrscheinlich 2024 in Kraft. Für ausländische Filmdrehs in dem südostasiatischen Land bedeutet das dann, sie müssen der Behörde ihre Drehbücher vorlegen. Inhalte, die im Widerspruch zur Politik Malaysias stehen, würden nicht genehmigt, heißt es. Auch in Kölner Bädern dürfen Frauen künftig ohne Oberteil schwimmen. Die neue Regelung soll ab dem 1. April in allen 13 städtischen Bädern gelten, teilte die Betreibergesellschaft mit. Sie verwies darauf, dass das Thema in vielen Städten intensiv diskutiert wurde. Offenbar verändere sich das gesellschaftliche Bewusstsein, dem wolle man Rechnung tragen. In den vergangenen Monaten hatten schon andere Badbetreiber das Oben ohne Schwimmen offiziell erlaubt, etwa Göttingen, Hannover und Siegen. Vor einer Woche schlossen sich auch die Berliner Bäderbetriebe an. Beim Berliner Theatertreffen gibt es wenige Monate nach dem Start des neuen Leitungsteams schon einen Abgang. Geschäfts- und Produktionsleiterin Martha Hewelt verlässt Ende März die Führungsrunde, die erst im September 2022 zu viert angetreten war. Die Berliner Festspiele, die das Theatertreffen ausrichten, nannten als Grund zu unterschiedliche Herangehensweisen und Ansätze innerhalb der neuen Teamspitze. Die laufenden Vorbereitungen für das 60. Theatertreffen im Mai würden weitergehen. Der Bremer Filmpreis geht in diesem Jahr an die Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader. Die 57-Jährige erhält die Auszeichnung für ihr bisheriges Gesamtwerk. Sie überzeugte die Jury mit ihren ebenso feinfühlig wie authentisch dargestellten Figuren, teilte das Filmfest Bremen mit. So bringe Schrader die Menschen über alle Altersgrenzen hinweg zum Mitfühlen, Nachdenken und Lachen. Der Preis ist mit 8.000 Euro dotiert und soll am 13. April im Rahmen des Filmfestivals übergeben werden. Im Kino lief von Maria Schrader zuletzt She Said, ihr Film über die Journalistinnen, die den Fall des Produzenten Harvey Weinstein recherchierten und damit die MeToo-Debatte in Gang brachten.
In Italien wird gerade einer der mysteriösesten Mordfälle des Landes neu aufgerollt, der Mord an Pier Paolo Pasolini, großer Filmemacher und Schriftsteller, damals umstritten in seinem Leben und 1975 dann brutal getötet. Seine verstümmelte Leiche, die wurde am Strand von Ostia gefunden, in der Nähe von Rom, und seitdem gibt es sehr viele Fragezeichen zu diesem Tod. Klar ist, dass er ermordet worden ist, und erst dachte man lange, der sei ermordet worden von einem der Straßenjungen, mit denen Pasolini sexuellen Kontakt hatte. Dieser Straßenjunge hat gestanden, aber später hat er auch sein Geständnis wieder zurückgezogen. Es kamen viele Zweifel auf und die Frage, ob nicht doch politische Motive hinter diesem Mord stecken. Und deshalb wird der Fall jetzt, 48 Jahre später, wieder vor Gericht gebracht, denn DNA-Spuren sollen nochmal neu untersucht werden. Spreche ich jetzt drüber mit der ARD-Italien-Korrespondentin Anna Giordano. Frau Giordano, damit wir das einordnen können. Vielleicht kennen nicht alle Pier Paolo Pasolini hier in Deutschland. Was für eine Bedeutung hat dieser Mordfall in Italien knapp 50 Jahre später?
Ja, die italienische Tageszeitung La Repubblica, die hat jetzt kürzlich, als es eben um das Wiederaufrollen dieses Mordfalls ging, getextet, es sei einer der größten Krimis Italiens, dieser Mord. Und tatsächlich, der Stoff könnte eigentlich auch der für einen guten Krimi sein. Also, dass eben Pasolini sich in Ostia, in einem Ort vor den Toren Roms am Meer gelegen, mit einem 17-jährigen Prostituierten trifft, eine Affäre mit ihm hat und dann am nächsten Morgen tot aufgefunden wird. Seine Leiche ist verstümmelt. Also, das hätte sich ein Krimiautor nicht besser ausdenken können. Und man muss natürlich auch sagen, Pasolini war unglaublich einflussreich in der italienischen Kultur der Nachkriegszeit. Er hat, wenn man das jetzt auch in Zahlen ausdrücken kann, 22 Filme, 10 Romane, 18 Gedichtbände hinterlassen, war eine sehr, sehr umstrittene Figur, hatte teilweise sehr extreme Positionen, ist sehr viel angeeckt, hatte in seinem Leben 33 Gerichtsprozesse am Hals. Und das alles zeigt, dass er eben ja einfach einen großen Einfluss hatte, eine große Bedeutung für die italienische Kultur, für das italienische Lebensgefühl. Und deshalb ist es auch so wichtig für die Italiener. Also deshalb, auch 48 Jahre später, sind sie da irgendwie immer noch emotional mit befasst, sagen wir mal so.
Auch weil es immer noch Filme gibt, also die Filme, die immer noch nicht gezeigt werden von Pierpaolo Pasolini, weil sie eben als so umstritten gelten. Der Fall kommt ja jetzt vor Gericht, weil ein Regisseur und ein Drehbuchautor das beantragen, also zwei Filmschaffende sozusagen, David Grieco und Giovanni Giovannetti. Wie kommen die als Filmleute dazu, jetzt diesen Schritt da vor Gericht zu gehen?
Ja, darüber habe ich auch ein bisschen gerätselt, aber ich glaube, die beiden sind tatsächlich persönlich einfach auch total eingebunden. Also Grieco hat mal gesagt, Pasolini hat sein Leben verändert. Er hat mit ihm früher, er kannte ihn persönlich, er hat mit ihm zusammengearbeitet und er hat auch mehrere, also es ist irgendwie sein Lebensinhalt, er hat mehrere Filme und Bücher über Pasolini geschrieben und ähnlich ist es bei Giovannetti, der auch eben Bücher und Filme über Pasolini geschrieben hat. Und ich glaube, es geht den beiden auch darum, sozusagen so eine Art persönlichen Frieden zu finden. Also das offizielle Gerichtsurteil ist ja das, also das, was sozusagen offiziell gültig ist, ist, dass Pasolini ermordet wurde von eben diesem jungen 17-jährigen Prostituierten Pino Pelosi. Und eine weitere Version, eine offizielle Version gibt es nicht. Und das möchten die beiden nicht auf sich sitzen lassen.
Ja. Weil eben der, also Pino Pelosi ja auch sein Geständnis wieder zurückgezogen hat, ne? 2010 war das, glaube ich. Da hat er eben gesagt, dass es eigentlich andere Männer waren, dass da andere Männer beteiligt waren. Die haben Pasolini ermordet und er hat es nur nie sagen wollen, weil er Angst hatte vor denen. Gibt es denn irgendwie neue Beweismittel, also mit denen das Gericht jetzt so ganz konkret arbeiten kann?
Ja, es gibt einen weiteren Anhaltspunkt, kann man sagen. Und zwar hat Maurizio Abbattino, das ist hier in Italien ein sehr bekannter römischer Mafia-Boss, der aber schon lange im Knast sitzt, der hat im Dezember vor der italienischen Anti-Mafia-Kommission ausgesagt und zugegeben, dass seine Mafia-Bande Bände eines Films gestohlen hatte. Das war der Film Die 120 Tage von Sodom, also ein Mussolini-kritischer Film, ein Film, der die Mussolini-Diktatur 1944 bis 1945 stark kritisiert hat. Diese Filmaufnahmen wurden offensichtlich von dieser Mafia-Bande gestohlen. Und an diesem Abend wollte Pasolini sie zurückbekommen. Also er ist sozusagen nach Ostia an diesen Fußballplatz, an dem er dann tot gefunden wurde, gelockt worden mit dem Versprechen, er bekommt an dem Abend seine Filmrollen zurück. Das quasi war so eine Theorie, die schon immer irgendwie kursiert ist, die jetzt aber dadurch, dass dieser Mafia-Boss das quasi auch vor Gericht nochmal bestätigt hat, jetzt sozusagen mehr Hand und Fuß bekommen hat.
Okay, also ein Anhaltspunkt wenigstens. Wie ist das? Wie nehmen Sie das wahr? Haben Sie den Eindruck, dass dieses Wiederaufrollen jetzt irgendwie dieses Rätsel lösen könnte? Das ist ja ein riesiges Rätsel, wie Sie zu Anfang gesagt haben, mit dem Italien seit Jahren irgendwie konfrontiert ist. Könnte hier jetzt tatsächlich was Neues in Schwung kommen?
Also ich halte das ein bisschen für fragwürdig. Es ist natürlich das, was die Ermittler wollen. Auch der Anwalt, der jetzt eingeschaltet wurde, Stefano Maccioni heißt er, hat gesagt, jetzt möchten wir endlich die Wahrheit aufdecken. Zusammen mit diesem Geständnis des Mafia-Bosses gab es dann wohl auch noch einige DNA-Spuren. Die wurden zwar schon 2010 gefunden, die sind aber, so sagt er, nicht ausführlich genug untersucht worden. Also er meint, man sollte jetzt diese DNA-Spuren eben auch noch mal mit dem heutigen Stand der Technik vernünftig untersuchen, schauen, zu wem sie gehören, und damit man dann eben die wahren Schuldigen dieses Mordes findet. Allerdings ist es so, dass natürlich viele Zeugen mittlerweile verstorben sind. Das muss man auch sagen, Maccioni, also der gleiche Anwalt, schon 2009 die Wiederaufnahme dieser Mordakte gefordert hatte. Und es gab dann auch noch mal Verhandlungen vor Gericht zwischen 2010 und 2015. Und in dieser ganzen Zeit ist man quasi nicht weitergekommen. Es hat auch kein neues Gerichtsurteil gegeben. Und deshalb ist es nicht so wahrscheinlich, dass man jetzt, wenn man das alles wieder aufrollt, tatsächlich ja zu einem Gesetzesurteil, zu einem neuen Gesetzesurteil kommt.
Das sagt die ARD-Korrespondentin aus Rom, Anna Giordano, über dieses Neuaufrollen des Mordfalls Pierpaolo Pasolini, der vor 48 Jahren ermordet worden ist. Vielen herzlichen Dank hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Haben Sie Lust auf eine Kinder-Trickfilmserie? Bei Disney ist gerade eine neue Serie aus dem Marvel-Universum erschienen. Und zwar über die klügste Marvel-Heldin überhaupt, über Moon Girl. Und die kämpft da in dieser Serie mit einem roten Dinosaurier gegen böse Mächte in ihrer Nachbarschaft.
Da sind Moon Girl und Devil Dinosaur! Nimm eine Chillpille.
Divas braucht keine Medizin. Divas braucht Zerstörung.
Divas braucht nicht in der dritten Person von sich zu reden.
Ja, richtig schön bunt. Genauso wie es klingt, gibt es als Comic schon länger und jetzt eben auch als Serie. Moon Girl und Devil Dinosaur, so heißt die. Ist für Kinder gemacht, aber auch von Erwachsenen gerade ziemlich gefeiert. Und ob zu Recht, das erzählt uns jetzt Stefan Mesch, der hat nämlich alle Folgen, die es bisher gibt, gesehen. Stefan, Moon Girl gilt ja im Marvel-Universum als die schlaueste Figur von allen, so sagt es Marvel selber. Wie wird das denn erzählt? Was macht diese Lunella, wie Moon Girl wirklich heißt, denn so schlau?
Na, sie hat in den Comics einfach im Kindergarten schon ihr eigenes Genom analysiert und eine besondere Mutation entdeckt. Und jetzt geht sie in die dritte Klasse und beschützt ihr Viertel, die Lower East Side in Manhattan, zum Beispiel so auf Rollschuhen oder mit einem selbstgebauten Flugrotor. Und in der Serie ist Lunella aber schon 13 und im Wandschrank vom Kinderzimmer ist ein Aufzug. Da hat sie ein Labor direkt unter dem Haus in so einem alten U-Bahn-Schacht. Und dann baut sie ein Zeitportal und da springt eben dieser rote Dino raus. Sie nennt ihn Devil Dinosaur wegen der Farbe. Und es gibt noch eine neue Figur, die nicht aus den Comics kommt, Casey Calderon. Casey liebt Social Media und sagt, Moon Girl braucht Publicity. Und Lunella braucht eine Freundin. Und so gibt's dann immer so 20 Minuten lang ein kindgerechtes Abenteuer. Oft mit Erfindungen, mit SuperschurkInnen und immer mit viel Musik und knallbunten, superschnellen Songs und Kampfszenen.
Genau, wie wir das gerade gehört haben. Das klingt sehr kindgerecht. Würdest du sagen, das ist auch irgendwie erwachsenengerecht? Sollte ich mir das auch angucken?
Ja, absolut. Also es ist absolut toll für Kinder, aber es gibt so einen Spider-Man-Film, Across the Spider-Verse, und der war sehr originell animiert. Also viele Farbeffekte, Graffitis, ein Freudenfeuer, einfach optisch liebevoll. Und wer das mochte, Moon Girl hat echt bahnbrechend originelle Zeichnungen in Comic-Optik und Piktogramme und super witzige Verfremdungen. Und der Plot ist simpel, aber man muss wirklich alles zweimal sehen, um den Sprachwitz zu kapieren und die Bildwitze und die Details wirklich. Jede Folge tut hier alles, um zu zeigen, was Musik und Animation so alles können.
Du sagst, der Plot ist simpel, passt ja auch zu so einer Kindergeschichte. Ist die Geschichte aber trotzdem spannend? Nimmt man da was mit?
Ich finde schon, ja. Also Moon Girl ist ja eine schwarze Heldin und es gibt ein paar Heldinnen of Color bei Marvel in den Comics, die ganz gute Reihen haben. Also Silk ist toll, Miss Marvel. Aber Moon Girl, das war seit 2015 der einzige Heldinnen-Comic, den ich Leuten im Grundschulalter schon schenken konnte. Und die Sammelbände, die gibt's auf Deutsch, so Band 1 bis 4 sind auch ganz gut. Aber Lunella ist in den Comics so tragisch arrogant und verkündet immer, oh, für Dummheiten habe ich keine Zeit. Also sie sortiert Leute danach, wie schnell sie Sachen verstehen. Es ist wirklich ein Comic über Arroganz. Arroganz und Hybris und Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit. Was ist falsch am IQ? Was ist falsch, wenn man Leute nach ihrem vermeintlichen intellektuellen Wert sortiert? Und Lunella, die ist da richtig schlimm. Und erst so nach 30, 40 Heften habe ich gemerkt, nee, Mist, Irrtum, das ist kein Comic über Ableismus. Das ist ein Autor, der selber ableistisch ist und nicht sieht, wie schlimm es ist, wenn zum Beispiel der Klassenkamerad mit ADHS oder der Dino dauernd von Lunella hören, du bist nicht schlau, du bringst mir nix. Also die Figur bleibt stehen und dann bleibt leider der ganze Comic irgendwie stehen. Und die Serie, die macht das viel besser.
Spannend, dass die Serie sich da davon löst und das anders macht. Warum ist das hier besser?
Weil schwarze Perspektiven wichtiger sind, weil Lunella dauernd viel lernt von anderen Figuren. Community ist total wichtig. Im Comic sagt zwar eine schwarze Figur auch mal, meine Mama, die findet mein Haar zu kraus und denkt, ich habe bessere Zukunftschancen, wenn ich das Haar glätte. Das ist so wichtig, diese rassistischen Hair-Politics. Aber die Serie hat da zum Beispiel eine ganze Folge drüber, noch viel überlegter, wirklich einfach gute Geschichten über Selbstliebe und Empowerment. Dann in der Schulklasse sind Transkinder, nicht-binäre Kinder. Und ich mochte zum Beispiel die Kinderserie Dexters Labor vor 25 Jahren. Dexter, der ist arrogant und hat auch so ein Labor hinten in seinem Kinderzimmer, eine sehr flotte Kultserie. Und Moon Girl ist da wie so ein Update, aber halt mit mehr Herz und Diversity. Und der Witz ist, der Macher von Dexter's Labor, der hat gerade eine Animationsserie, die zig Preise gewinnt, Primal. Und da geht's um einen Dino und einen Barbar. Also, und alle sagen so, oh, große Animationskunst. Aber ich find's so langweilig. Primal. Also die Trickserie fürs Feuertor. Und jetzt kommt Moongirl und zeigt, oh, ich bin auch fürs Feuertor und ich mache Spaß.
Das ist ziemlich gut. Und du sagst ja auch noch, ich mache sogar Spaß für Erwachsene. Das muss man alles erstmal hinkriegen. Klingt nach einer richtig tollen Serie von vorne bis hinten oder gibt's irgendwo auch Schwächen?
Ich hoffe, Lunella entwickelt sich noch mehr. Aber bisher finde ich es psychologisch wirklich recht tiefgründig und authentisch. Aber es ist eine Serie, in der zum Beispiel ein Dino morgens auch mal eine Tasse Kaffee kocht und trinkt. Und ich kann mir vorstellen, dass wütende Marvel-Fans irgendwann pedantisch rufen, nee, das ist mir zu läppisch. Und es gibt zum Beispiel keine sympathischen dicken Kinder bisher. Wer dick ist, der ist ein Bösewicht oder im Hintergrund. Und optisch sind die Hektik und der Farbrausch manchmal auch anstrengend. Aber trotzdem, ich finde, so ambitioniert und so frisch habe ich schon lange nichts mehr gesehen bei Marvel oder bei Disney für Kinder. Also die Serie setzt wirklich in jeder Hinsicht neue Maßstäbe.
Ja, da haben wir Lust gemacht auf eine Kinder-Trickfilmserie, würde ich sagen. Moon Girl and Devil Dinosaur, so heißt sie, ist gerade raus, läuft auf Disney Plus und im Disney Channel. Und geguckt und empfohlen hat uns das hier unser Serienkritiker Stefan Metsch im Deutschlandfunk Kultur. Vielen lieben Dank dir, Stefan.
Gerne.